Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Ich bin Eva Huber und zu Gast ist heute Renate Künast, ein Urgestein der Grünen. Hallo, Frau Künast.
Hallo.
Kann man das denn so sagen oder möchten Sie lieber nicht mit Steinen oder so verglichen werden?
Ach, Urgestein hat ja was. Also weist darauf hin, dass man lange da ist, dass man offensichtlich zur Basis gehört, auf dem alles andere steht. Und Stein hat ja irgendwas Beständiges. Ja, schon okay.
Also Urgestein der Grünen. Sie sind seit 45 Jahren in der Politik, waren unter anderem lange Fraktionschefin der Grünen im Bundestag und Sie waren auch Bundesministerin für Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Ernährung von 2001 bis 2005. Aktuell stehen Sie eher in der zweiten Reihe, sind im Bundestag Sprecherin der Grünen für Landwirtschaft und Ernährung. Frau Künast, was war denn von diesen politischen Stationen am schönsten?
Ach, ein jegliches hat seins. Also ich sag mal, die Zeit damals, als die Mauer fiel in Berlin, war eine Zeit, in der viel organisiert werden muss. Das war viel Freude, aber auch viel kleinteilige Arbeit. Sicherlich war auch die Zeit als Ministerin eine der schönsten oder sag ich mal spannendsten. Das ist schon eine Herausforderung, wenn man fürs ganze Land zuständig ist. Aber damals auch in der BSE-Krise, das zu managen, Sachen aufzubauen und so in breiteren Strukturen zu denken, das ist schon ein spannender Punkt.
Und Sie sind seit fast 22 Jahren jetzt im Bundestag als Abgeordnete. Jetzt haben Sie vor kurzem angekündigt, dass Sie 2025 nicht nochmal für den Bundestag kandidieren wollen. Warum?
Ich werde Ende des nächsten Jahres 70 und jetzt können Sie sagen, ach, sieht man Ihnen gar nicht an oder Sie sind noch so aktiv und haben so viel Power. Aber man überlegt dann doch, wenn man hier diese regelmäßigen 80-Stunden-Woche hat, selbst im Urlaub aufs Handy gucken muss, ob es irgendwas Dringendes gibt, so dann kommt doch irgendwann die Überlegung, dass man auch mal Freizeit haben möchte. Geregelter. Das kommt einem ja jetzt manchmal im Sommer komisch vor, wenn man dann um 4 oder 5 nach Hause gehen kann oder was machen kann. Wow, denkt man. Sonst fangen wir hier um 8.30 Uhr oder manchmal auch um 7 Uhr an und es geht bis abends 10 Uhr. Und dann sind sie nach 2 Sitzungswochen platt. Gut, aber irgendwas werde ich schon noch machen. Nicht nur Freizeit, sondern mich irgendwo einbringen.
Wenn Sie jetzt auf die Zeit, auf Ihre politische Karriere zurückblicken, was war dann Ihr größter Erfolg?
Oh, der eine größte Erfolg, weiß ich
gar
nicht. Der eine fällt mir gar nicht ein. Ich weiß, es gibt so bestimmte Dinge, die wirklich eine Bedeutung hatten. Also der Sommer 89 oder 90 nach dem Fall der Mauer, da haben wir wirklich in Berlin, auch in einer kleinen Gruppe in Ost und West sozusagen mit dem ganzen Recht die beiden Teile zusammengebracht, uns auch versprochen, dass wir danach eine gemeinsame Überarbeitung der Berliner Verfassung machen. Das war ein Prozess, das war gut. Ich kann da auch sagen, andere Erfolge sind einfach eine Arbeitsmethode zu haben. Haben beim Managen von Dingen.
Also gar nicht sowas wie die Kennzeichnung von Eiern zum Beispiel, die Sie vorangebracht haben.
Auch, also das sind die schönen, also die Kennzeichnung von Frischeiern, was übrigens dazu geführt hat, dass es im Eierbereich viele auch kleinere Betriebe gibt, die damit Geld verdienen mit mobilen Hühnerställen, weil das Frischei sozusagen erkennbar ist. Und dass damals eine Supermarktkette sofort gesagt haben, die Käfigeier listen wir jetzt nicht mehr, während der Bundesrat meine Initiative, die Legekäfige da abzuschaffen, gemeinsam CDU und SPD ja munter gestrichen haben. Ja, das sind auch so kleine Erfolge, aber da gibt es ja mehrere. Auch das Biosiegel und ein Bundesprogramm für den ökologischen Landbau, das mittlerweile immer weiter fortgeführt wird oder eben die erste zu sein, die wirklich Verbraucherministerin ist und den Satz sagt, dass Verbraucher Rechte haben im Markt. Also das sind ein paar Dinge neu auf die Agenda zu setzen. Das ist es.
Und die Kontrafrage, was war Ihre größte Niederlage?
Die kommt noch.
Die kommt noch.
Ja, muss ja. Ich weiß, ich habe nicht die eine große Niederlage. Mir fällt keine ein.
Also Sie haben sich ja auch für das Amt der regierenden Bürgermeisterin in Berlin beworben und dagegen Klaus Wowereit verloren. Viele würden sagen, das war vielleicht Ihre größte Niederlage.
Nee, das wäre falsch. In der Autokratie gibt es immer nur eine oder einen, die kandidieren und dann zwangsweise gewählt werden. Wir sind in einer Demokratie, also gibt es Mitbewerber. Wir haben uns beide beworben. Er hat gewonnen. Schade. Das wäre was gewesen, sozusagen für mein Berlin regierende Bürgermeisterin zu sein. Ich selber und wir als Berliner Grüne hätten manches anders machen müssen darin. Aber wissen Sie, das Kuriose ist auch, dass all die Dinge, die damals gegen mich ins Feld geführt wurden, am Ende hatte ich recht. Also meine Kritik an der Art und Weise des Baus des BER, des Flughafens hier von Berlin-Brandenburg, hatte sich ja bestätigt. Während Herr Wowereit immer laut getönt hat, kurz nach der Wahl, war klar, das Ding wird gar nicht eröffnet. Ja, und zwar über mehrere Jahre noch nicht. Es ist ein Milliardengrab. Ja, aber so ist das manchmal in einer Demokratie.
Gerade im Bundestag wählen Sie auch oft sehr deutliche Worte, nehmen auch kein Blatt vor dem Mund. Wir haben da mal eine kleine Auswahl mitgebracht.
Ich verstehe Sie nicht akustisch, weil ich so laut rede.
Lieber Gregor Gysi, aufgeblasen wie ein Ochsenfrosch.
Das hat gar nichts mit Hartz zu tun. Sie verstehen schon wieder nichts. Sie verstehen kaum gar nichts was.
Und Ihr Parteifreund, Sie grinsen so?
Ja.
Wollen Sie noch hören, was Ihr Parteifreund Robert Habeck dazu sagt?
Ja.
Der Stil ist, wenn man auf Ihrer Seite steht, erfrischend und super. Und wenn sie gegen einen redet, dann muss man sich warm anziehen. Und beides habe ich erlebt.
Ach, beides hat er erlebt. Donnerschlag.
Ja, wissen Sie gar nicht mehr wann.
Ach, weiß nicht. Wird irgendwann gewesen sein, ja.
Wie würden Sie denn Ihren eigenen Politikstil beschreiben? Austeilen, einstecken können, aber auch Grenzen ziehen oder...
Ja, jetzt haben Sie gerade ein bisschen sehr harte Dinge da, wo ich mich aufgeregt habe, rausgenommen, die so an der Grenze sind. Ich weiß zum Beispiel bei Gregor Gysi, ist ja auch ein Mann des großen Wortes, aber eben doch so ein Rhetoriker, der für meine Begriffe so riesen Luftblasen und Wolken aufbaut und dann folgt dem nichts. Ja, deshalb, ich kenne ihn gut, ich kenne wirklich aus der Wendezeit noch und gleichzeitig muss es mal gesagt werden, sozusagen. Ja, das und ja, ich meine, Leute sagen, ich bin hart. Ich finde immer, so hart bin ich gar nicht, sondern ich lasse mich eben auch nicht einwickeln oder so. Ja, und der und bei Frauen wird das dann sowieso noch mal anders bewertet irgendwie. Ich glaube, man muss in der Sache hart sein und muss natürlich widerstandsfähig sein, wenn einen Leute niederschreien wollen. Man muss heutzutage in der Politik wirklich Hornhaut auf der Seele haben, weil ja ganz viele es zur Mode gemacht haben, Demokratie zu zerstören, indem sie Menschen massiv angreifen. Und das sehen wir ja im Augenblick, dass Leute sich wegen des Drucks aus der Politik zurückziehen. Zum Beispiel gerade ein Landrat in Sachsen.
Das heißt, Sie würden sagen, das politische Klima ist härter geworden, der Ton auch insgesamt.
Gesellschaftlich ist es härter geworden und verletzender. Und das ist eigentlich ein Punkt, der mir große Sorgen macht. Das ist ja auch eine innenpolitische Bedrohung, die teilweise von organisiertem Rechtsextremismus kommt, der auch international unterstützt wird. Da geht es darum, demokratische Strukturen zu zerstören, auch indem man die Menschen unmöglich macht und schlecht über sie redet. Das ist nicht nur schärfer, das hat eine andere Qualität. Früher, wenn Wehner und andere sich da im Bundestag irgendwas vorwarfen oder Übelkrähe sagten und all sowas, also es war jetzt auch nicht fein, aber jetzt gibt es eine systematische und orchestrierte Vorgehensweise und dann noch russischer Einfluss, der sozusagen gesellschaftliche Diskurse zerstören will.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Renate Künast, Grünen-Politikerin. Wenn wir auf diese Woche blicken, da haben wieder Klimaaktivisten Flughäfen lahmgelegt. Wieder einmal muss man sagen, angefangen hat das mit Köln-Bonn. Wie finden Sie das?
Habe ich schon vor einiger Zeit gesagt, Leute, wenn ihr Aktionen macht, müsst ihr euch überlegen, ob das überhaupt die Möglichkeit hat, dass daraus was Konstruktives erwächst. Und zwar fürs Klima hier. Ja. Und ich glaube, wenn irgendjemand mich fragen würde, hab mal eine Idee für eine Aktion, die garantiert nach hinten losgeht, würde ich sagen, besetze in der Ferienzeit ein Flughafen-Rollfeld.
Müssen da es härtere Strafen geben für die Klimaaktivisten?
Also ich halte ja nichts von diesem ewigen Gebläse, och, jetzt härtere Strafen und so. Es gibt strafrechtliche Vorschriften, es wird Verfahren geben, sie werden bestraft werden. Aber die, die am wenigsten Klimaschutz machen, auch in der Politik, fangen dann an, laut zu tönen, härtere Strafen und so weiter. Ich würde sagen, die, die das sagen, vielleicht könnte ich jetzt den Bundesverkehrsminister meinen, ja, könnten vielleicht auch mal kurz überlegen, welchen Beitrag sie leisten gegen die Klimakrise. Ein Tempolimit wäre eine einfache Sache. Wirklich noch mehr Geld in die Bahn statt in Straßen. Also wir haben jenseits der Straßen- und Brückensanierung. Ja. Und da gibt es noch so viel zu tun, statt zu blockieren.
Fliegen Sie auch in den Urlaub?
Ich fliege hin und wieder auch in den Urlaub, ja.
Für viele Klimaaktivisten reicht es aber gerade die Anstrengungen, die die Bundesregierung gerade gemacht hat, im Klimaschutz nicht aus. Und viele Experten sagen auch, dass wir so die Klimaziele nicht erreichen. Gleichzeitig sind andere große Bevölkerungsteile überfordert und genervt. Stichwort Heizungsgesetz. Ist das Maß, in dem wir Klimaschutz eigentlich bräuchten, um die Klimaziele zu erreichen, einfach gesellschaftlich nicht umsetzbar?
Der Klimaschutz ist sicherlich eines der größten Beispiele dafür, dass Politik sich sortieren muss, überlegen muss, was sie tut. Und zwar jetzt auch nochmal, muss ich hinzufügen, im Umfeld der Gegner von Demokratie. Also Christian Stöcker, der Journalist und Prof, hat ja so ein Buch geschrieben, Männer, die die Welt verbrennen. Und er wollte darauf hinweisen, dass tatsächlich im fossilen Bereich wahnsinnig viel Geld verdient wird. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ist der Gewinn weltweit pro Tag, der Gewinn, nicht der Umsatz, 13 Milliarden Euro. Die stecken zum Beispiel in Medienkonglomeraten, Springer-Konzerne, ja, fossile Interessen 47%. Sie stecken überall drin.
Das heißt, Medienglomerate zerschlagen oder was ist Ihr Ansatz?
Nein, das heißt, als allererstes öffentlich zu machen, was hier passiert und jetzt nicht nur auf Medien bezogen, sondern überhaupt auf Stimmungsmache bezogen. Es ist so, dass die, die heutzutage fossil Geld verdienen, das Interesse haben, ihre Geldmodelle zu verlängern. Und deshalb wird aus diesem Bereich gedisst, gelogen und Desinformation betrieben, was das Zeug herhält. So, das ist der eine Punkt im Kontext.
Wir leben nicht. Sie setzen darauf, dass die Wähler nur noch besser informiert werden müssen, dann stimmen sie so in dem Klimaschutz zu und wählen auch die Grünen, oder?
Nein, das ist jetzt nur ein, das ist der erste Punkt in der Geschichte. Dass wir über diese Desinformation immer und ständig informieren müssen. Und jetzt nehme ich gerne diese Frage mit dem Heizungsgesetz, das eigentlich Gebäudeenergiegesetz heißt. Das hätten wir natürlich besser machen müssen. Also das hat Robert Habeck selber auch gesagt. Man hätte vielleicht am Anfang erzählen müssen, dass man sich Sorgen macht um die Frage, wie heizen Sie alle, die Sie jetzt zuhören, in Zukunft? Und wie teuer wird das Heizen? Warum? Weil auch das Heizen in 2-3 Jahren mit in den EU-Zertifikatehandel kommt. Dann wird es automatisch teurer, weil es eine Umweltbelastung ist. Und das hätte man erst darstellen müssen, dass man darum ringt, wie geht der Weg, um dann danach zu sagen, ich habe eine Idee. Nämlich, wir eröffnen eine Variante, wenn Sie in den nächsten Jahren sozusagen eine Grundsanierung, Umbau oder einen Ersatz machen, dann geben wir Ihnen tausende Euros dazu, wenn Sie zu mindestens 65-60% auf Erneuerbare umsteigen. Dann hätte es auch viel mehr Sinn gemacht. Stattdessen ist es ein bisschen ruckartig gekommen und das war dann eine Einladung für eine Gegenkampagne, die schon wieder Desinformation war.
Wir machen jetzt eine schnelle Fragerunde. Ich bitte also um kurze Antworten. Ja. Die erste Frage ist, ein Erlebnis als Politikerin, das Ihnen im Kopf geblieben ist.
Es hat sich mal ein Bauer bei mir entschuldigt. Jahre später sagte er, ich muss mich entschuldigen. Ich sage, warum? Ich habe immer schlecht über Sie geredet, als Sie Ministerin war. Heute habe ich gemerkt, da waren ein paar richtig gute Sachen für uns dabei.
In all den Jahren, wer war da Ihr politischer Lieblingsgegner?
Ich habe lauter Gegner mir gegenüber. Lieblingsgegner kann ich nicht sagen. Es gibt zum Beispiel, wenn Sie Angela Merkel nehmen, die müsste eigentlich meine Gegnerin sein, aber für mich war sie Mitbewerberin und sie hatte einen sehr guten, offenen und einbindenden Politikstil. Nur leider eine Fraktion, die nicht alles mitmachte.
Sie sind Hobbyköchin. Was ist denn das außergewöhnlichste Lebensmittel, das Sie bei sich im Kühlschrank oder in der Speisekammer haben?
Das Außergewöhnlichste sind so ein paar Miso-Gläser und Sojasoßen und Mirin von, das ist ein Deutsch-Japaner, der das in tollen Fässern alles selber herstellt, wo man schon, bevor man reingeht, den Duft hat. Und damit kann man wunderbare Dinge tun.
Und bessere Ernährungsbedingungen schaffen, das ist Ihnen als Thema sehr wichtig. Wie setzen Sie das persönlich um? Ein Beispiel.
Gemüse, Gemüse, Obst, Obst. Also das Simple zum Beispiel habe ich gerade gemacht, habe mir Pak Choi gekauft, lauter kleine und dünne, habe sie halbiert mit Olivenöl in der Pfanne kurz angebraten und zum krönenden Abschluss von diesem besonderen Soja einen Schuss drüber. Ah, wunderbar, mit Aroma. Ist lecker.
Schauen wir mal auf die Bauernproteste, die im Januar waren. Ein halbes Jahr später hat jetzt die Ampelkoalition ein Maßnahmenpaket vorgelegt, um die Landwirte zu entlasten. Sie sind auch Sprecherin der Grünen für Landwirtschaft und Ernährung. Was würden Sie sagen, ist das der noch im Januar erhoffte große Wurf geworden, dieses Maßnahmenpaket?
Jetzt muss man überlegen, wer wollte welchen großen Wurf. Der Deutsche Bauernverband hat Demos gemacht und gedroht. Das machen sie immer weiter, wenn nicht unsere Forderungen zu 100% erfüllt werden. Ja, so funktioniert's ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir in diesem Land, wenn ein Verband protestiert, alle anderen politischen Bereiche, gesellschaftlichen Bereiche oder Verbände plötzlich weg wären. Also wir müssen da einen Kompromiss finden. Zweitens müssen wir einen Kompromiss innerhalb der drei Fraktionen dieser Regierungskoalition finden, also Grüne mit SPD und FDP. Es ist rausgekommen, was rausgekommen ist. Das war ein extrem mühevolles Geschäft. Ich sage immer, die Leute draußen können froh sein, da nicht dabei gewesen zu sein.
Sie klingen aber nicht begeistert vom Maßnahmenpaket jetzt.
Nein.
Oder zufrieden.
Ja, es ist Nee, nicht zufrieden. Also wir haben ja so einen Dreiklang, dass wir die Bauern stärken in ihrer Rolle gegenüber dem Handel, dass es so eine Tarifglättung gibt, also man über 3 Jahre Gewinne, Verluste hin und her schicken kann, leider auch für Veräußerungsgewinne und nicht nur für Klimafragen. Und wir führen eine Weideprämie ein, weil Weidehaltung sozusagen auch einen Klima- und Artenvielfaltseffekt hat. Das allein war schon mühevoll. Aber es gibt auch noch eine riesig lange Liste, die viele vergessen, wo Cem Özdemir also wirklich Entbürokratisierung macht. Glücklich bin ich nicht. Warum? Weil meine Sorge ist in Wahrheit, das sage ich denen auch immer, dass in wenigen Jahren Bauern frustriert dastehen werden und sagen würden, unser Verband hat uns in die falsche Richtung geführt. Weil es geht nicht nur hier und da um Geld, ja, das im Haushalt gar nicht vorhanden ist, ja, und dass nicht eine Gruppe sich exklusiv holen kann, sondern dass wie das Geld und die Milliarden, die da jedes Jahr fließen, ausgegeben werden, wie sie auf die Zukunft vorbereitet werden. Wassermanagement gegen Erosion, Artenvielfalt erhalten und so und daraus auch Jobs machen. Insofern bin ich mir sicher, dass die Zeit nicht ewig lange ist, wo man sagt, das war ja beeindruckend, wie die hier mit ihren Treckern rumgefahren sind und demonstriert haben. Aber es hat sich nicht um die wirklichen Probleme der Zukunft gekümmert. Das steht noch vor uns im Agrarbereich.
Sie haben gesagt, bloß mal auf der Straße geht und Druck ausübt, bekommt man nicht gleich was. Trotzdem haben die Landwirte ein ganzes Maßnahmenpaket bekommen. Sendet das nicht auch das Signal aus, dass wenn man nur genug Druck mit großen Maschinen macht, dann reagiert die Politik?
Ja, glücklich, ganz glücklich bin ich darüber auch nicht. Aber der Agrardiesel wird trotzdem in 3 Stufen gestrichen. Dieses Privileg. Und der Bauernverband fordert noch lauter Dinge, die eben nicht kommen werden. Also ich glaube, wir haben eine Mitte gefunden an der Stelle.
Gerade bei Umweltschützern, die haben das Gefühl, dass Landwirtschaftsminister Özdemir und insgesamt die Grünen den Bauern zu sehr entgegenkommen. Nicht nur beim Maßnahmenpaket, sondern insgesamt in den letzten Jahren. Ist das so?
Ich würde auch gerne noch mehr durchkriegen, Cem Özdemir auch. Wir hängen erstens in einer Koalition, zweitens müssen diverse Dinge durch den Bundesrat. Dann ist noch Europa dabei. Und jetzt muss ich mal sagen, Politik findet nicht einfach in den 3 Gewalten statt. Es wird ja auch oft diskutiert über diese sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft. Ja? Ich hätte mir gewünscht, dass die, die da drin sind, auch lauter ihre Stimme erheben. Der Deutsche Bauernverband, der da drin ist, schiebt immer diese Zukunftskommission Landwirtschaft vor sich her und fordert, dass wir was umsetzen. Sobald wir was umsetzen, lobbyiert er dagegen. National und in Europa, bei allem.
Also Sie würden gerne wollen, aber können nicht.
Nein. Nein, ich würde gerne mehr machen, aber jeder kann nur so viel machen, wie er im demokratischen Prozess bei allen, die mitentscheiden, umsetzen kann. Und ich gebe diesen Punkt zurück. Die Umweltverbände, die zum Beispiel in der Zukunftskommission sind, müssen sich auch überlegen, wann sie ihre Stimme erheben. Also als das Düngegesetz gerade von den Bundesländern, CDU und SPD abgelehnt wurde im Bundesrat, wo war da der Aufschrei auch vorher und die Aufforderung? Also es reicht eben nicht, das nur an die Grünen zu machen, sondern du musst dich an alle wenden, die an dieser Stelle ja die notwendigen Mehrheiten im politischen Prozess herstellen müssen.
Also sind Sie da auch so ein bisschen sauer auf die Umweltschützer oder fühlen sich da im Stich gelassen?
Nö, ich bin nur wie immer hart, würden einige sagen. Ich sage einfach, was ich denke.
Ein anderes Thema, das Ihnen sehr am Herzen liegt, ist eine bessere Ernährung für alle. Und ein wichtiges zentrales Vorhaben der Ampel ist da das Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel, wenn die Werbung an Kinder gerichtet ist. Zwischenzeitlich gab es da vom Landwirtschaftsminister unter anderem war angedacht, ein Verbot von Werbung für Ungesundes zu bestimmten Tageszeiten im Fernsehen. Zum Beispiel also auch zur Primetime. Aber insgesamt kommt dieser Gesetzentwurf seit einem Jahr nicht voran. Wie bitter ist das für Sie?
Bitter wäre es erst, wenn er nicht käme. Und ich bin eigentlich noch guten Mutes, dass wir da in den nächsten Monaten das machen, weil auch zum Beispiel mit dem Kanzleramt und Herrn Lindner zusammen ausgemacht wurde, also Cem Özdemir, dass dieser Gesetzentwurf noch kommen wird. Darüber wird noch verhandelt. Der wird nicht so klug sein wie der erste Entwurf von Cem Özdemir, der ja in aller Klarheit auch gesagt hat, Kinder in den Mittelpunkt zu stellen, wozu wir rechtlich auch verpflichtet sind. Und ich sag mal emotional, ja. Der wird kleiner sein, logischerweise, aber ich wäre stolz, wenn wir es schaffen. Warum? Weil es wichtig ist, dass eine der größten Industrienationen an der Stelle zeigt, dass man von Lebensmittelindustrie erwarten kann, darf und muss, dass sie ihre Rezepturen ändert, dass sie Kinder anders adressiert. Die Gesundheit der Kinder ist übrigens unser aller Zukunft und wir dürfen uns nicht hinter die Fichte führen lassen, dass es ein Werbeverbot ist. Es ist eine Regulierung. Die Werbefläche ist immer da. Wer seine Rezeptur ändert, darf da auch werben. Aber was ja nicht geht, ist, dass wir 10 Millionen Diabetiker haben. Ernährungsbedingte Erkrankungen sind jeder siebte Todesfall in Deutschland. Deshalb müssen wir am Anfang insbesondere auf die Kinder abzielen, damit sie eine gesunde und vollwertige Ernährung erleben, das unterstützen und so groß werden können. Über 30 Milliarden Euro kostet das die Krankenkasse jedes Jahr. Was könnten wir alles Gutes gegen die Zweiklassenmedizin tun, wenn wir nicht der Industrie erlauben würden, mit viel Zucker Kinder faktisch krank zu machen, weil es suggeriert, dass es ein Grundnahrungsmittel ist, sind aber alles Süßigkeiten.
Also Sie sind weiter noch zuversichtlich. Ich höre das schon seit Februar, dass es was Neues gibt und dass das jetzt verhandelt wird und kommen wird. Aber Sie sind noch zuversichtlich, dass es weiterhin
ja,
kommt.
Ich bin noch zuversichtlich. Jetzt ist ja vieles also ans Timeslot sozusagen blockiert gewesen durch diese Agrarsachen. Und jetzt muss das andere kommen.
Die FDP war immer sehr skeptisch. Wie steht denn der Kanzler dazu?
Das Kanzleramt hat gesagt, ein Kindermarketinggesetz muss kommen. Nicht die alte Fassung, aber gut.
Haben Sie das Gefühl, Landwirtschaftsminister Özdemir engagiert sich genug für dieses Werbeverbot?
Sie verhandeln ja gerade noch.
Das heißt, es ist offen?
Nein, es ist nicht offen. Er engagiert sich so. Ich meine, man muss verhandeln und man muss auch darauf bestehen, dass etwas kommt. Das tut er.
Sie haben es an mehreren Stellen angesprochen, bei dem Maßnahmenpaket für die Landwirte zum Beispiel, aber auch anderen Stellen klang raus, dass das Ringen in der Ampel teilweise sehr lang und sehr intensiv ist. Wie würden Sie insgesamt die Zusammenarbeit in der Ampel gerade beschreiben?
Ja, es ist schon ein Hardcore-Geschäft. Aber es nützt ja auch nichts. Wir haben diesen Job, die Wählerinnen und Wähler haben die Mehrheiten für den Bundestag hergestellt, die möglich sind. Und es ist nicht an uns zu sagen, wir verlieren jetzt die Nerven und werfen hin oder so. Das kann man nicht machen und schon gar nicht jetzt. Also wer in die Politik geht, weiß, dass ihn manchmal auch komische Verhaltensweisen treffen können. Wir haben auch erlebt beim Euro, Griechenland, Rettung und so. Ja, müssen wir alle aus dem Urlaub zurückkommen. Alles reißt an, weil wir Sondersitzungen haben. Muss man dann machen, kann aber auch sagen, darf man dann machen. Es ist ja nicht so, dass wir da einen Leidensweg gehen, sondern wir haben Verantwortung fürs Land. Wir haben sogar Verantwortung international und für Europa. Und da muss man halt versuchen, sein Bestes zu geben, zu Ergebnissen kommen. Und wenn man einen Koalitionspartner hat, der das Gegenteil will, muss man damit auch leben und zusehen, dass die notwendigen Schritte beschlossen werden können.
Sind Sie dann froh, wenn es dann spätestens Ende nächsten Jahres aber auch vorbei ist?
Ach, man, es ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Es ist schon eine Ehre und eine tolle Funktion und Aufgabe, die man hat. Aber sie ist eben auch anstrengend und es lastet auch auf den Schultern, weil man weiß, dass man für das Land was überlegen muss und Kompromisse eingehen muss, sich überlegen, wie man einen Schritt weiterkommt. Am Ende sollte man in den Spiegel gucken können und sagen, nicht nur ich habe mich bemüht, sondern ich habe in verschiedenen Politikbereichen auch mitgeholfen, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Und da glaube ich, kann ich in den Spiegel gucken.
Sind Sie dann auch froh, wenn diese Koalition dann spätestens Ende nächsten Jahres dann aber auch vorbei ist?
Ach, also das ist mir eigentlich zu schlicht. Es ist mir zu schlicht, immer nur darüber zu reden. Es ist halt die Koalition. Es ist gewählt, muss man mitarbeiten.
Sie haben es ganz am Anfang schon mal ganz kurz angeteasert. Ich will noch eine Frage zu Ihrer Zukunft stellen. In dem Brief, in dem Sie Ihren Abschied vom Bundestag dann angekündigt haben, dass Sie nicht mehr antreten zur nächsten Bundestagswahl, schreiben Sie aber auch, ich bleibe Politikerin, euch erhalten und schaue mal, welche Aufgaben noch so kommen. Wenn Sie jetzt am Ende des Interviews mal träumen dürfen, was würden Sie gern noch machen?
Ich kann das gar nicht zu Ende träumen, weil ich mir selber gesagt habe, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass man, wenn man aufhört, erstmal nicht sofort alle möglichen Anfragen positiv bescheiden soll, ja, weil man sich dann wundert, dass man in 100 Beiräten sitzt und auch keine Zeit hat. Muss ich gucken. Ich weiß aber, dass.
Aber ein Traum.
Naja, nee. Es gibt Sachen, da wird man auch gerufen, da träumt man nicht von. Und ich weiß nur, dass mich immer bewegen wird, das Thema Desinformation, Hate Speech, weil ich glaube, dass das ganz große Herausforderung für unsere Demokratie. Das sieht man auch gerade in den USA, wo es hart hergeht. Und ich glaube auch, dass ich an dem Thema Ernährung weiterarbeite, weil wir müssen unsere Ernährung auch in Europa sichern und wir das dürfen nicht krankmachende Systeme haben. Und ich glaube, dass das eine große auch soziale Gerechtigkeitsfrage ist, weil die Krankheiten haben ganz bestimmte Schichten. Das würde ich mir jetzt auch wünschen, dass das Thema Ernährung und dabei gerecht, gesund das zu machen und im Einklang mit dem Klima und es zu sichern, dass das eine noch größere Rolle spielt.
Frau Künast, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.